Hello Friends! Willkommen zu einer neuen Folge von Tea with Turtlenecks. An meiner Seite, mir gegenüber, unersetzlich, unvergesslich, unwiderstehlich, Tobias Resch.
Und mir gegenüber, unersetzlich, unvergesslich, Enrico Riedmüller. Wie geht's dir heute, mein guter Freund?
Oh, es geht mir ganz gut. Ich habe gestern vielleicht das ein oder andere Nicht-Tee-Getränk zu mir genommen. Aber ich bin trotzdem fit und bereit, heute mit dir zu schnacken über ganz spannende Themen. Tobi, wie geht's dir und was bietest du mir heute an?
Ich bin ein bisschen krank gewesen die letzten Tage. Und meine Stimme ist jetzt aber wieder zurück. Das letzte Mal, bei der letzten Folge, hat man das schon ein bisschen gekehrt.
Ja, ich glaube, es alle Hörenden, Hörerinnen, Hörer werden sich Sorgen gemacht haben. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele Sorgen habt ihr?
Dementsprechend habe ich heute einen Ingwertee uns anzubieten. Und den würde ich jetzt eingießen in unsere Schälchen.
Bitte, mach das. In der Zeit, wie Tobias jetzt hier die letzten Vorbereitungen trifft für einen unvergesslichen neuen Podcast-Tag, ich kann gleich mal sagen, ich will nicht so viel anteasern, ich habe dir wieder einen Text mitgebracht, damit du wieder erraten darfst, was das heutige Thema ist, weil wie immer wechseln wir uns ab. Letztes Mal warst du dran mit einem extrem cringen Thema, wie ich finde.
Mhm.
Und diesmal bin ich mit einem, es kommt ganz drauf an. Lies mal den Text, den wir mitgebracht haben. Ich und die andere Person, die auf meiner Schulter sitzt. Und mal schauen, ob du drauf kommst.
Okay, ich lese mal vor, was ich da vor mir habe. Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst ist, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Wir fragen uns, wer bin ich denn, dass ich so brillant sein könnte? Aber wer bist du, es nicht zu sein?
Rico,
du bist ein Kind Gottes. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. Sich klein zu machen, nur damit sich andere um dich herum nicht unsicher fühlen, hat nichts Erleuchtendes, Rico. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, was ist es für ein Text, der in uns ist, zu manifestieren. Es ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir damit unbewusst anderen die Erlaubnis, es auch zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen. Marianne Williamson, A Return to Love. Bist du ein großer Marianne Williamson-Fan?
Also wenn du Marianne meinst, Mary und ich sind auf jeden Fall so. Aber ich hätte doch mal eine Bitte an dich, weil das ist ja jetzt, also der Text.
Was
also,
ist es?
Das ist aus dem Buch Return to Love.
Hast du das gelesen?
Nein, ich habe es aus einem Film. Und zwar gebe ich dir jetzt mal eine Regieanweisung, wenn ich darf.
Oh Gott.
Und kennst du den Film Coach Carter mit Samuel L. Jackson?
Du hast mir davon schon mal erzählt, da gibt es so Locker-Room-Talks.
Unter anderem, es geht um eine Highschool-Basketballmannschaft.
Mhm.
Und beschäftigt sich primär mit Kids aus der Unterschicht in Amerika.
Mhm.
Und der Samuel L. Jackson, der dort nebenberuflich Sportlehrer und Trainer dieser Basketballmannschaft ist.
Und Hausmeister.
Tatsächlich Hausmeister ist er nicht. Er hat einen eigenen Elektroladen scheinbar in diesem Film. Aber auf jeden Fall stellt er einem jungen Mann dort, einem, wie soll ich sagen, emotional nicht ausgereiften, mit Aggressionsproblemen belasteten jungen Mann immer wieder die Frage im Film, was ist ihre größte Angst? Und deswegen würde ich dich bitten, Tobi, versetz dich mal rein als Schauspieler.
In den Coach Carter?
Nee, in diesen Schüler. Stell dir vor, du bist jetzt Schüler.
Okay.
Bist jetzt ein Highschool-Schüler.
Oh Mann.
Okay. Der am Ende des Films.
Lass mich in Ruhe mit dieser Aufgabe, ich hasse Aufgaben.
Ja genau, aber der am Ende des Films alle Probleme sozusagen oder alle Hürden überwunden hat und emotional vorher immer sich zugemacht hat, aber sich jetzt öffnet für seinen Coach, der alles für ihn getan hat. Damit er an seine Erfüllung rankommt.
Mhm.
Und jetzt aus Dankbarkeit heraus diese Frage beantwortet, Tobi.
Mit diesem Text.
Ja, Mann.
Coach Carter?
Ja, mein Junge.
Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein.
Und was denn sonst, Junge?
Unsere größte Angst ist, grenzenlos mächtig zu sein.
Verdammt nochmal, wie meinst du das?
Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten.
Oh, Amen.
Wir fragen uns, wer bin ich denn, dass ich so brillant sein soll?
Ja, das stimmt, das fragen wir uns oft.
Aber wer bist du, es verdammt nochmal nicht zu sein.
Oh, praise the Lord.
Du bist ein Kind Gottes. Das, okay, gut, gut. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst, Coach Carter. Sich klein zu machen, nur damit sich andere um dich herum sicherer fühlen, das hat nichts Erleuchtendes, Coach Carter.
Preach it, mein Junge, preach it.
Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, zu manifestieren.
Sehr gut, vergiss niemals Gott zu erwähnen, denn wir sind Amerikaner.
Er ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem Einzelnen. Auch in dir, Coach Carter.
Und auch in euch, Jungs. Denkt dran, die zweite Halbzeit beginnt gleich.
Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir damit unbewusst anderen die Erlaubnis, es auch zu tun. Wenn wir von unseren eigenen Ängsten befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch auch die anderen. Und jetzt geht ihr hier raus und zeigt dem gegnerischen Team, was ihr drauf habt.
Genau, Leute, denkt dran. Stewie, du schießt das Tor. Michael, du wirfst den Korb. Und du, verdammt nochmal, Larry, mach diesen Home Run.
Ja!
Wow!
Wow!
Danke, Tobi. Super, da war doch gleich was hinter. Also, wenn das nicht motiviert, dann weiß ich auch nicht. Tobi, was glaubst du, ist das Thema der heutigen Folge?
Angst?
Angst.
God damn it.
Es ist Angst, Potter. Sehr, sehr gut, Tobi.
Angst, der größte Motor, den wir kennen.
Richtig, es ist, das ist, da hast du gleich mal einen Punkt angesprochen. Angst ist ja negativ konnotiert. Sagen wir das, sagen wir ja mal, wie es ist. Angst.
Warte jetzt einmal nur ganz kurz, ich möchte nur kurz über diese Szene da reden.
Ja.
Du hast diesen Film gesehen, Coach Carter.
Mehrmals, einer meiner Lieblingssportfilme.
Okay, warum, was sagt er da so dran?
Also erstmal, weil es ein Sportfilm ist, ich liebe ja Sport.
Und was spielen die für einen Sport?
Basketball.
Immer doch Schach.
Stell mal vor, Magnus, jetzt gehst du da raus und setzt diesen
Julius.
Ja, naja, es ist tatsächlich Basketball.
Basketball, okay.
Wichtig. Mhm. Ja. Und was ich an diesem Film so mag, ich glaube, ich mag einfach grundsätzlich Underdog-Stories. Ich mag Stories, die Hoffnung geben und die vor allem sich auch damit auseinandersetzen, dass beispielsweise Sport auch ein Mittel ist, dass man gerade, wie soll ich sagen, in dieser kapitalistischen Gesellschaft, in der wir leben, ja, ich weiß, Satz fürs Phrasenschwein, meine Option hat, dass man auch aus einer bestimmten Schicht ausbrechen kann. Und ich mag auch die Dynamiken da drin. Ich hatte damals in meiner Bachelorarbeit über Gruppendynamik geschrieben und mich interessieren Gruppendynamiken sehr. Und das ist im Ensemble so, das ist in Sportmannschaften auch so. Und ich glaube, diese ganzen Interessen, die dazu zusammenkommen und ich einfach diese Geschichten mag, diese, was auch Sportmannschaften einfach mitbringen können, die packen mich immer wieder, wenn der Film gut gemacht ist. Ja, und weil ich finde, Sport und vor allem Sportmannschaften können, wenn man es wirklich gut lebt und wenn das auch gut geführt wird von den richtigen Leuten, echt einen Mehrwert bringen in der Entwicklung von einem Menschen. So.
Mhm.
Und das finde ich, zeigen diese Filme auch ganz gut, weil das geht auch sehr viel um Jugendliche, die einfach nicht geführt werden, die niemanden haben.
Keine Perspektive haben.
Die keine Perspektive haben. Verdammt nochmal, an dieser Schule, da machen vielleicht 10 von 1000 Leuten die Abitur. Und die anderen gehen in den Knast.
Oder werden Fußballer.
Ja, aber es ist so, das sind ja auch so Sachen, die wirklich vorkommen. Und
solange ich Rektor dieses Instituts bin.
Ja.
Schöni, Bambi. Auf ein Wort.
Ja, und ja, das ist zum Beispiel auch ein Film, den ich liebe, ist Remember the Titans. Und ich glaube, dass du, ja, dass es auch immer irgendwie einen Zugang, einen menschlichen Zugang erzählt, wo es halt auch gerade für Jugendliche die Chance gibt, sich zu öffnen. Gleichzeitig ist auch die Chance, dass man auch irgendwelchen ungesunden Charakteristika nachgeht, wenn man dann nur sieht, ja, ihr müsst jetzt hier stark sein und so. Aber das wirklich Spannende an diesem Film finde ich dann, wenn es dagegen geht, wenn es nicht nur ums Gewinnen geht, sondern um den Prozess. Diesen menschlichen Prozess, den man durchläuft, dass man einfach
und Sachen gewinnen hat. Die, das Team von Coach Carter,
ja,
gewinnt am Ende?
Ja, die gewinnen auch viel.
Okay.
Und das
aber wo ist dann dazu. Die Moral der Geschichte?
Die Moral der Geschichte ist, dass du, wenn du willst und wenn du dich bemühst und wenn du auch mit Niederlagen umzugehen lernst,
ja,
dass du dann auch eben gewinnen kannst, dass du sozusagen dich aus der aktuellen Situation, in der du dich gefangen fühlst, dass du die überwinden kannst. Und das ist, und ich finde, das hat immer was mit Hoffnung zu tun. Klar ist es auch irgendwo pathetisch und manche Dinge sind auch unrealistisch, weil das auch immer ein bisschen so verblendend wirkt, dass alle schaffen können. Aber ich finde, wenn man nie etwas versucht und wenn man keine positive Affirmation betreibt in bestimmten Dingen, dann kannst du auch Dinge nie überwinden, weil wenn sowieso man immer vom Unmöglichen ausgeht, Dann kommt einfach irgendeiner, der hat's nicht gewusst und der hat's dann einfach gemacht. Ja. Aber ey, komm, wenn wir zurück zum Thema Angst.
Potter. Ja, Angst Potter.
Ja.
Also, träum weiter, Rico.
Sehr gut.
Ja.
Der Steiner Weiß, ein Klassiker. Die heutige Podcast-Folge soll ja jetzt nicht nur um, deswegen Trigger Warning, dies, das, dass man nicht einfach nur denkt, oh Gott, jetzt wird das heute eine ganz traurige, ängstliche Folge und wir reden nur über Probleme. Angst hat ja verschiedene, ganz, ganz verschiedene
Funktionen.
Aufgaben. Funktionen zum Beispiel, ja. Aber Tobi, was ist denn so eine Angst, wo du sagst, die hast du? Ja, sag mir mal eine Angst, die du hast.
Eine Angst, die ich habe.
Ja, deine größte, junger Mann, was ist
direkt diese Frage, was ist meine größte Angst?
Was ist deine größte Angst, Tobias?
Meine größte Angst ist, dass es unnötig ist, dass ich jetzt da bin.
Und Tobias, die Angst kann ich dir schon mal nehmen. Die Angst kann ich dir instantly nehmen, weil für mich ist es nicht nur notwendig, dass du da bist, für mich ist es unabdingbar, dass du da bist. Aber haben wir das doch schon mal geklärt, oder?
Danke, danke. Du hast noch mehr Angst genommen. Ja, aber deshalb versuche ich ja immer irgendwelche Sachen zu machen, wo es wichtig ist, dass ich das mache, was aber irgendwie auch Illusion ist, weil, seien wir uns ganz ehrlich, es kann auch jeder andere irgendeine Szene spielen oder was ich machen. Mhm. Aber das ist das, der ganze Grund für meine Karriere baut auf Angst auf, unbedeutend zu sein.
Ich glaube, da bist du nicht allein, Tobias. Da bist du nicht alleine, was unseren Berufszweig angeht. Grüße gehen raus an alle Narzisstinnen und Narzissten da draußen. Aber das ist doch, das ist ja das Spannende daran, weil das hat ja gleich was mit so einer Unzulänglichkeit zu tun und diese negative Konnotation von Angst. Und eigentlich, was du ja vorhin schon angesprochen hast, ist Angst ja auch ein lebenserhaltender Prozess, den der Körper macht. Heißt, allein Gefahrenabwehr. Dafür ist Angst ja auch da. So.
Mhm.
Und hast du das zum Beispiel, gehen wir mal zurück in deine Kindheit. Was sind denn so typische Ängste, die du aus der Kindheit noch kennst?
Oh Gott.
Wir reden jetzt hier nicht von Traumata, die du hast, sondern kannst du dich noch daran erinnern, wie du zum Beispiel Angst vom...
Nicht
abgeholt werden.
Ja.
Sozusagen, dass du vergessen wirst.
Vergessen werden, nicht abgeholt werden.
Und wurdest du dann abgeholt, Tobi?
Ich wurde dann schon abgeholt, aber manchmal verspätet. Und daraus hat sich eine neue Angst ausentwickelt. Die Angst, aus der Gruppe herauszustechen. Also der Letzte im Kindergarten, der abgeholt wird.
Ja.
Und ich bin dann schon eine halbe, dreiviertel Stunde länger drinnen und bin dann der raussticht.
Aha.
Aus der Gruppe. Oder der das Turnsackerl vergessen hat. Haben wir ja schon oft da im Podcast besprochen.
Ja.
Oder die Jausen. Meine Mama hat mir mehr Jausen nicht eingepackt. Die Angst, dass man, oder man hat die Unterschrift nicht. Aha. Für irgendwas, im Mitteilungsheft zum Beispiel.
Und was war die Angst daran, dass du
die Angst daran ist, wirst? Dass man outgecallt wird, ja, und dass man raussticht aus der Gruppe im negativen Sinne, also negativ auffallen.
Okay, weil man auch den Wunsch hat, dazuzugehören, logischerweise.
Dazugehören und im Idealfall positiv rausstechen, aber erstmal being humble und einfach nur dazugehören.
Okay, cool. Ja gut, wir sind ja auch alles Gruppentiere im Endeffekt. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich meine aber auch so Sachen wie, ich habe das mal so ein bisschen recherchiert, es gibt ja so typische Ängste, mit denen man sich, gerade Kinder zum Beispiel, wenn man so oft das erlebt, Kinder haben ja oft auch Angst vor fremden Menschen. Kennst du das, wenn so ein Kind da ist und sagst, hallo, und ich bin dies, und dann verstecken die sich hinter ihren Eltern und gucken da ganz schüchtern raus.
Ja, kann ich mich noch gut erinnern dran.
Warst du auch ein schüchternes Kind?
Ja, sehr.
Ja, hast du auch mal versteckt hinter den Beinen?
Ja, eben hinter den Beinen, was dann irgendwie später so weird ist, aber das ist der sicherste Ort. Hinter den Beinen von den Eltern.
Die Kniekehle des Vaters. Ja, lustig. Ich kann mich daran bei mir gar nicht so genau erinnern. Ich glaube tatsächlich, bei mir war es nicht so.
Dass du die versteckt hast?
Ja, ich glaube, ich habe mich nicht versteckt.
Du hast mir schon erzählt, dass du am Fruchthof damals die einmal gefürchtet hast.
Ich bin damals mit meinem Vater mitgefahren zum Fruchthof. Und dort hat dann über einige Meter hinweg ein netter Herr mit Migrationshintergrund, weil ich erwähne das so deswegen, weil der Fruchthof einfach voll war mit Menschen aus verschiedenen Kulturen und dementsprechend verschiedenen Akzenten, verschiedene Kulturen, die aufeinander geprasselt sind, verschiedene Temperamente, die aufeinander geprasselt sind, die man auch dann teilweise noch gar nicht kannte, gerade als Kind.
Wie alt warst du zu diesem Zeitpunkt?
Ich glaube, ich war 29. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube.
Und die Kniekehle meines Vaters bat mir den idealen Schutz.
Nein, keine Ahnung, wie klein. Ich glaube, ich war ganz klein. Ich war noch nicht mal in der Schule vielleicht, oder vielleicht wurde ich gerade erst eingeschult oder so. Mhm. Und
also 6.
Ja, sag mal, ich war mit 5.
Du bist mit 5 eingeschult worden.
Ins Gymnasium bin ich.
Oh, wow. Mit 5.
Ich hör auf, sorry. Also, nein, wahrscheinlich war ich 6, circa 6.
Ja.
Genau.
Und kann man ja so sagen.
Und dann hat aus der Entfernung dieser Mann geschrien, ja, ich tu dir was an, ich bring dich um, du bababa, du, und hat dann so geflucht.
Zu deinem Dad.
Zu meinem Vater. Und dann hat mein Vater aber...
Wie sprichst du von meinem Vater?
Und dann hat mein Vater aber ebenfalls mit derselben Intensität und denselben Beleidigungen reagiert.
Mhm.
Und für mich war das natürlich ein kleiner Schock gewesen. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass das so deren Sprache war. Und danach haben die beiden sich so die Hand gegeben, sich gefreut, dass sie sich gegenseitig vor allem beleidigt und gedemütigt haben.
Und Beeren gekostet.
Und haben dann
Bananen aufgeschnitten und eine Ananas geschält.
Ja, aber da war auf jeden Fall natürlich die Sorge groß, dass das jetzt mein letztes Stündlein
wird.
Würde. Ja. ja, aber da hatte ich auf jeden Fall kurz Angst vor Fremdmenschen. Das kann ich auf jeden Fall so sagen. Aber es hat sich ja dann rausgestellt, dass man ein Never Judge a Book by its Cover. Das heißt, nur weil ein Mann aufgeregt auf dich zukommt und den Tod androht, heißt es noch lange nicht, dass er dir was Böses
Genau, will. Du hast eine sehr gesunde Ansicht von Männlichkeit.
Ja. Übrigens auch eine typische Angst bei Kindern.
Ja.
Ist ja die Angst vor der Dunkelheit, Tobias.
Mhm.
Wie war das bei dir?
Kann ich ein Lied von singen?
Also,
the dark hits me like a stranger.
ja, also bei mir war das zum Beispiel auch so, also jetzt mal, aber mal, also nicht Spaß beiseite, lass uns ruhig Spaß machen, aber was hattest du als Kind, was waren so typische Sorgen und Ängste, die du als Kind hattest neben dem, weil bei mir war es zum Beispiel, ich hatte eine krasse Spinnenphobie, wirklich Panik.
Und hast du alles überwunden? Nee. Bist du mittlerweile ein völlig angstfreier Mensch?
Nein, ich hasse Spinnen. Das ist immer noch so, ich respektiere Spinnen, aber ich will sie nicht in meiner Nähe haben.
Mhm.
Das ist das eine.
Woher kommt der Respekt?
Ich glaube, es kommt dadurch, dass ich einfach mal so ein Krabbelvieh ist mir mal auf dem Gesicht rum. Ja, und zwar war das ein größeres, ich glaube, das war vielleicht so eine, ich weiß nicht, wie man diese Dinger nennt, die dann mal ins Haus reinkrabbelt.
Eine Würgespinne.
Es war eine Würgen...
Die gemeine Würgenatter.
Es war eine Einhornspinne. Und die, als ich aufgewacht bin, ist dann so an mein Gesicht dran gedingt und das war einfach so ein Ekel.
Hast du doch geschlafen?
Naja, als ich sie entdeckt habe, habe ich nicht mehr geschlafen.
Ja.
Und dann habe ich mich so erschrocken und das hat dann irgendwas in mir ausgelöst und dieser Ekel, weil diese, sagen wir es wie es ist, no Spinnenshaming, ja, aber das sind nicht die schönsten Tiere in meinen Augen.
Also wenn jetzt ein kleiner Hoppelhase auf deinem Gesicht herum gehoppelt war, dann wäre das für ein positiveres Ereignis gewesen.
Eben, und das ist ja auch das, was die Medien wieder machen. Die Medien haben uns ja beigebracht. Was
They brainwash the shit out of you.
Ja, und das ist ja auch ein Thema, da kommen wir dann auch noch dazu, ich sag mal, Angst zu nutzen, gesellschaftlich und politisch. In dieser Zeit leben wir ja auch. Wir leben in einer Zeit, in der, sag mal,
Ängste geschürt werden. Vor Spinnen.
Ja. Weil da sind wir wieder bei diesem Abwehr, bei diesem Gefahrenmechanismus, den wir haben, diesem Überlebensmechanismus.
Ja.
Dass Angst in zwei Richtungen ein extrem erfolgreicher Kontrollmechanismus ist, den man haben kann. Angst vor etwas zu haben und kann einerseits dazu führen, dass man das bekämpfen möchte. Und das andere kann dazu führen, wenn ich Angst vor jemandem oder etwas habe, was mir etwas antun könnte, dem ich mich unterwerfe, das funktioniert auch.
Mhm. Ja. Wenn man jetzt so wenn wir uns einordnen in die patriarchale Gesellschaft und wir sind zwar weiße Männer und sind die Spitze dieses Systems, dieses perfiden Pyramidensystems, wovor sollten wir denn Angst haben?
Ja.
Und jetzt frage ich dich, also gesellschaftlich gesehen, wovor hast du da Angst? Hast du Angst, als Mann wirtschaftlich nicht erfolgreich zu sein? Hast du Angst, als Mann keinen Job zu haben? Hittet das different als Mann? Also was sind die spezifisch männerspezifischen Dinge, vor denen du Angst hast? Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich kann es dir aber so nicht genau beantworten, weil dann müsste ich, wenn ich als Mann, müsste ich ja für andere Männer sprechen. Ich kann
nicht nur als Individuum. Du als Mann.
Das Ding ist, ich verstehe schon, was du meinst. Es hat aber diese Pyramide der Ungleichheit verschiedene Etappen. Und bei mir ist zum Beispiel so, vergiss nicht, dass ich auch einen slawischen Migrationshintergrund habe. Das heißt, ich kenne auch bestimmte Ungleichheiten. Ich kenne das, wenn einer zu dir sagt, scheiß Ausländer, scheiß dies und so weiter. Das habe ich auch als Kind erlebt. Oder so Sachen wie, ach, du kannst aber gut Deutsch. Und das ist ja überraschend, dass der Junge so gut in der Schule ist.
Ja.
Also ich sage mal so, mit bestimmten Vorurteilen, gegen die man sich erwehren musste, kenne ich auch. Die beziehen sich jetzt nicht auf mein Geschlecht, das ist mir schon bewusst. Aber bei mir ist das auch ein bisschen schwierig, weil ich auch andere Erfahrungen gemacht habe. Was das Mannsein jetzt betrifft, dadurch, dass wir in der Kunst unterwegs sind und vor allem auch im Schauspiel unterwegs sind, wird man damit regelmäßig konfrontiert.
Womit?
Mit dem, dass man ein Mann ist.
Ja. So. Und dass man doch schauen sollte, wo du die Schnauze halten sollst.
So zum Beispiel, wo du dich sozusagen zurückhalten sollst, was ich auch verstehe. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir aber jetzt in der Generation sind, die Dinge ausbaden muss, die Generation vor uns gemacht hat. Mhm. Weißt du? Und es gibt jetzt nicht so, so viele Arbeitsplätze in unserem Bereich. Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, dass auf jeden Fall der Kunstbereich kein Bereich ist, wo man Jobsicherheiten hat per se.
Ja.
Bisher habe ich auf jeden Fall das Glück gehabt, dass ich auch gute Arbeitsmöglichkeiten bekommen habe, hatte aber schon auch das Gefühl, dass das auch sehr viel mit meiner Arbeitsqualität zu tun hatte. Ich war jetzt nie so als Mensch, als Individuum, was auch eben mit meinem Background zu tun hat, dass ich jetzt gesagt habe, ja, das passt schon, das kriege ich schon irgendwie hin. Mhm. Sondern es war schon so, dass ich auch mir das hart erarbeitet habe, so wie viele andere Menschen auch. Wenn du dich an unser Studium erinnerst, ich glaube, dass ich da das sehr, sehr ausgereizt habe, wie früh ich dort bin, wie spät ich gehe, wie intensiv ich mit den Möglichkeiten, die mir dann gegeben wird, was ich da raushole.
Ja.
So, das ist das eine. Das heißt aber noch lange nicht, dass es bei anderen nicht so ist oder dass die nicht noch viel mehr machen müssen, je nachdem, wie viele Ungleichheiten sie haben. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ganz praktisch, klar habe ich auch Sorge, wie ich finanziell mit Dingen umzugehen habe. Das hat aber auch bei mir individuell einen anderen Background, weil in meiner Familie auch Insolvenzen stattgefunden haben. Das heißt, mit der Angst oder der Sorge, kein Geld zu haben oder wirtschaftlich unter dem Tisch zu fallen, bin ich auch aufgewachsen.
Ja.
Dementsprechend sind manche Themen für mich nicht so fernab der Realität wie für andere Männer.
Ja.
Und dementsprechend bin ich nicht als Individuum mit diesem Plus auf die Welt gekommen. Ich bin tatsächlich eher mit einem Minus auf die Welt gekommen, was eben für mein, ich sage mal, Geschlecht eher unüblich ist.
Mhm.
So. Was aber nicht heißt, dass ich nicht auch bestimmte Sachen gemerkt habe. Mit den Dingen, mit denen ich aufgewachsen bin, beziehungsweise dieses Privileg oder die Privilegien, die wir haben, das habe ich erst gemerkt, wie ich nach Österreich gekommen bin, lustigerweise.
Echt spannend. Ja. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, weil ich dann erst so richtig gemerkt habe,
wie weit fortgeschritten der Nepotismus ist.
Zum Beispiel. Aber halt auch da habe ich dann so ein bisschen gemerkt, klar, die meisten finden Deutsche scheiße und da gibt es auch irgendwie so natürlich Abneigung und sowas. Ne?
Mhm.
Aber ich habe dann schon auch gemerkt, dass andere Dinge eben nicht mehr also so eine Besonderheit waren. Diese Besonderheit, wie ich mit Sprache umgehe oder die Besonderheit, dass, also wie soll ich sagen, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich auf einmal mich immer gegen bestimmte Klischees erwehren muss. Weißt du? Das, was ich womit ich als Kind aufgewachsen bin, mit dem, ach, du kannst gut Deutsch, ach, das passt ja.
Das also, ist dann da nimmer gesagt worden, weil du da der beste Deutschsprecher warst.
Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Ja. Viele Dinge haben sich dann auf einmal umgedreht. Das habe ich dann erst später gemerkt. Das auf jeden Fall. Oder halt, dass dann eben auch eine bestimmte Konkurrenz, also es gibt auch einfach nicht so viele gute Männer in dem Berufszweig.
Mhm.
Also es gibt schon gute Männer, aber seien wir jetzt mal ehrlich, es gibt mehr gute Frauen.
Ja.
Einfach von der Quantität, einfach weil sich viel mehr Frauen um den Job bemühen und viel mehr Konkurrenz haben. Und mehr Konkurrenz bringt dann auch mit sich, dass dann einfach insgesamt mehr Qualität entsteht, bis zu einem gewissen Grad.
Mhm.
Und da war das dann auch so, dass, sagen wir mal, dieses doch hart Arbeitende, was ich einfach kenne und was ich auch bei anderen Männern, die das nicht kennen, nicht beobachtet habe.
Ja.
Und das stimmt schon. Also, ja.
Würdest du, also danke für diese ausführliche Antwort, weil das finde ich sehr, sehr interessant, was du sagst. Denkst du, würdest du das so von dir behaupten, dass zu wenig zu leisten eine Angst ist von dir?
Bei mir auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ich denke, dass das alles auch irgendwo, dass ich das in mir drin habe, dass das begründet ist, was ich bekomme.
Ja. Du wirst nicht einfach Lorbeeren kriegen.
Ja, ja. Das ist mir sehr wichtig, ja.
Also wenn dir irgendjemand was schenkt oder so, dann möchte ich es nicht annehmen.
Es kommt darauf an, wer mir was warum schenkt. Also das,
ja.
Also ich finde halt, Geschenke annehmen habe ich auch lernen müssen. Ich habe auch Komplimente annehmen lernen müssen.
Mhm.
Und tue mich manchmal immer noch damit schwer, auch wenn manche Leute sich jetzt denken, die mich kennen, haha, er macht ja selber immer so auf Selbstwurst und dies und jenes. Aber das ist ja auch immer irgendwo ein Schutzmechanismus. Und auch irgendwie eine Art eher von Humor bei mir, dass ich mich eigentlich selber gar nicht so ernst nehme, dass ich das immer ein bisschen übertreibe,
ja.
um das so ein bisschen die Waage zu halten.
Ja. Ja.
Aber wie ist es denn bei dir, weil du das jetzt so angesprochen hast?
Ja.
Was sind denn deine Ängste? Weil
so aktuell.
Aktuell, weil ich finde halt auch, wir gehen ja auch davon aus, gerade wenn wir halt diesen wirtschaftlichen Bereich haben und man ist so in diesem Patriarchalen drinne, Versorgerängste als Mann, gerade wenn man heutzutage eben, das ist ja dieses Thema, dass man als Mann nicht mehr gebraucht wird, sondern man muss gewollt sein.
Ja, und die jetzt zum Beispiel in einer Beziehung oder auch wenn man daran denkt, irgendwie mehr Verantwortung auch für Kinder oder so zu übernehmen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, hypothetisch, Rico, schau nicht so, rein hypothetisch. Na, aber wenn es jetzt darum geht, die große Aufgabe von Männern momentan ist, glaube ich, dass sie lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen, die zu äußern, eine gewisse emotionale Intelligenz aufzubauen, sie mehr auszutauschen darüber und weniger zu fokussieren auf so materielle Dinge oder so. Was mir in Gesprächen mit Männern oft aufgefallen ist, ist, dass sie nicht sagen, mir geht's gerade so und so und meine aktuelle Situation ordne ich auf diese oder jene Weise ein, sondern sie erzählen da, was sie gemacht haben. Und ich kenne das auch von mir oder wenn ich mit meinem Dad rede oder eben mit anderen Männern, dann geht's oft darum, was gerade faktisch umgesetzt wurde. Mhm. Ich habe jetzt Proben gehabt und da habe ich dann die Aufführung und so, aber nicht, wie geht's mal in den Probenprozess oder weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hast du es bei mir, wenn wir reden ja, du fragst mich ja öfter.
Ja.
Wie ist es bei mir, wenn du mit dir spielen würdest? Ich habe das Gefühl, dass ich da schon sehr viel rumbash und hate und mir schon sehr...
Du sagst es schon. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich musste das nicht so aus der Nase ziehen, wie du zu Dingen stehst.
Ja.
Du sagst jetzt nicht, ja, ich habe 3 Wochen geprobt und morgen ist halt die Premiere. Genau. Ja. Und ja. Aber ich habe jetzt sehr weit ausgeholt, aber im Allgemeinen ist mir aufgefallen, dass Männer sehr viel mehr fokussiert sind und an mir selber ist es eben mir auch aufgefallen,
ja,
dass ich viel mehr darauf fokussiert bin, die Dinge zu benennen, die ich gemacht habe und nicht, was es mit mir macht,
ja,
so sehr reflektieren. Und das ist, glaube ich, was Männer sehr stark lernen müssen, jetzt gerade, weil
ja,
durch feministische Forderungen, durch mehr Austausch, auch durch das Internet, durch Social Media, wo das alles reflektiert wird und auf der einen Seite irgendwelche Incels entstehen, die komplett weird sind und auf der anderen Seite Ansprüche einfach kommen an Männer, dass sie mehr mit sich beschäftigen, ist also, davon leite ich ab, dass es die Aufgabe ist, höhere emotionale Intelligenz zu entwickeln für Männer.
Okay.
Und gleichzeitig habe ich aber trotzdem noch sehr in mir dieses Versorger-Ding, weil du vorher eben Versorgerängste gesagt hast. Es muss irgendwie gerade beides versuche ich in meinem Kopf zu vereinen, dass ich entspannter bin, dass ich emotional available bin und gleichzeitig habe ich aber in meinem Kopf, okay, wie können wir finanziell unabhängig sein und meine entire Bloodline retiren.
Ja. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, aber da frage ich mich aber schon, ist das jetzt verkehrt, so zu denken, in einer Welt, wo ich sage mal, wo man merkt, dass Reiche einfach immer reicher werden und dass diese Kluft auseinandergeht und wo man einfach merkt, dass die Löhne auch nicht angepasst werden zu dem, was einfach andere Dinge, Sachen kosten.
Ja, allein, ich finde das auch absolut legitime Angst.
Ja, also dementsprechend, das kommt ja dann nicht nur von ungefähr, dieser Druck. Also er ist jetzt nicht nur unberechtigt, weil man jetzt so ein patriarchaler Unterdrücker ist, sondern einfach auch, weil es eine ganz realistische Angst ist, die mit der Umwelt zu tun hat. Das andere, was du ansprichst, mit dem emotionalen Ding, da frage ich mich, also ich verstehe, was du meinst und ich glaube auch, dass es eine Aufgabe ist, an der man wachsen muss. Da frage ich mich, wenn wir weiter über Ängste reden,
ja,
aber hat man nicht auch die Sorge, also wie soll ich das jetzt sagen, ich will es jetzt gar nicht nur so auf Männer beziehen, aber generell, man hat da grundsätzlich trotzdem auch weiterhin in jeder Art von Beziehung, wo man sich öffnen muss, auch Ängste. Ängste zu vertrauen, Ängste, dass man manipuliert wird und ich glaube nur, weil du ein bestimmtes Geschlecht hast, bist du ja erstmal per se kein besserer oder schlechterer Mensch.
Absolut.
Und nicht vertrauenswürdiger oder weniger vertrauenswürdig.
Ja.
Und ich glaube, das finde ich auch Themen, die man in dieser Diskussion vielleicht auch nicht vergessen sollte.
Absolut. Also ich wollte das jetzt gar nicht ausklammern oder so, nur weil ich das vorher so geframed habe mit den Männern und was sind männerspezifische oder was sind deine Ängste als Mann und du mich dann ja zurückgefragt hast, wollte ich irgendwie auch sagen, ja, ich weiß nicht, meine Angst ist, dass ich es nicht schaffe, diese beiden Herausforderungen zu meistern. Emotionale Intelligenz und dabei trotzdem wirtschaftlich irgendwie was auf die Beine zu stellen. Weißt, weil die in den Generationen davor war das mehr so aufgeteilt. Im Sinne von, der Mann verdient das Geld und die Frau kümmert sich um die Familie und die Kinder.
Ja,
und so.
Ja,
und
ja,
ich möchte jetzt überhaupt nicht über das debattieren.
Ja.
Sondern über meine Angst, dass ich es nicht schaffe, sowohl emotional available zu sein und aber für das physische Auskommen zu sorgen.
Weil das für dich auch zusammenhängt, oder?
Na, weil das
Oder weil es einfach insgesamt die Aufgaben sind, große Aufgaben.
Weil das
sind.
Die großen Aufgaben sind.
Für dich, okay.
Die ich für mich identifiziert habe, okay. Ja, genau. Mhm.
Und du glaubst aber, dass das, das ist ja auch mal ohne das jetzt in Frage zu stellen, überhaupt nicht. Ich stelle nur Fragen.
Ja? Okay.
Warum ist es für dich denn so notwendig, warum ist es denn für dich so notwendig oder wichtig, dass du das schaffst?
Ja, das ist das Irrationale dran vielleicht ein bisschen. Das sind Versagensängste ja im Endeffekt.
Ja, Versagens- und Existenzängste, die da aufeinander prallen.
Ja, genau.
Ja. Und das finde ich sind einfach, gerade wenn wir jetzt über Männer reden, ich finde, das sind so zwei Dinge, gerade Versagensängste, das ist so irgendwie so eine Hauptüberschrift von Männern.
Ja.
Würde ich sagen.
Finde ja.
So. Und das geht in verschiedene Bereiche rein, zum Beispiel auch, gerade wenn wir über Beziehungen reden, Liebesbeziehungen reden. So lustig, vorhin habe ich kurz Tennis geschaut und dann kamen so Werbungen. Und Werbungen sind ja oft daran angepasst, was so die Zuschauerschaft sich wahrscheinlich konsumieren würde.
Ja, und das ist bei Tennis Rolex-Uhren und Audis und...
Ja, also generell ist ja ganz oft so, also beim Fußball hast du halt so Biermarken, Automarken, ja. Wetten jetzt und meistens irgendwie Chips oder so noch dazu.
Ja. Ja.
Und dann kommt als allererste Werbung...
Beim Tennis?
Rate mal.
Rolex.
Nee, denk mal so ängstemäßig.
Versicherung.
Nee, einen Versuch hast du noch? Denk mal, was ist so eine typische Angst?
Männerangst.
Ja, eine Angst, oder? Die eigentlich nur ein Mann hat.
Viagra.
Ja.
War das die Werbung bei Tennis?
Es ging um Erektionsstörungen.
Wirklich?
Ja, es ging um das Ding, dass du irgendwie, du hast Angst, nicht richtig performen zu können.
War die Ansage.
Ja, und dann waren so zwei Schildkröten, die ganz kurz miteinander Sex hatten. Und dann ging so, wenn
zwei Turtles,
die miteinander da rumgedingst, gerade performt haben. Und dann dachte ich mir so, warum kommt jetzt diese Werbung? So,
ja.
Also was sagt das jetzt aus, dass da jetzt auf einmal mit... Also ja, das ist mir jetzt heute erst passiert, deswegen hat mich das so durcheinander gebracht. Aber dann dachte ich mir auch, dass das eben wahrscheinlich, weil auch dann viele Männer sich das anschauen und so weiter, oder auch gegebenenfalls eben Frauen, die vielleicht das Problem auch indirekt haben. So. Und das heißt jetzt aber nicht, und das möchte ich mir auch nochmal betonen, dass natürlich, wenn wir jetzt die Libido, dass natürlich auch selbstverständlich nicht-männliche Personen Probleme haben können.
Ja, aber dieses Performen ist doch schon was eher so auf Männer zugeschneidert wird. Und du musst liefern.
Genau, dass wir auch klar machen, was jetzt gerade gemeint ist. Ne?
Ja.
Weil wir da mit der Sache nicht absprechen wollen. Weil ich finde das immer, ein sensibles Thema ist Ängste, dass man schnell das auf sich beziehen kann, was ich auch verstehe, und dass man sich ganz oft Sachen oder Ängste abgesprochen fühlt. Und darum geht es gerade wirklich nicht.
Also,
ja.
Na, und die Ängste, die wir jetzt angesprochen haben, also das fühlt sich auch gerade irgendwie crazy an, so eine reale, eine wirkliche Angst zu nennen.
Mhm.
Öffentlich irgendwie.
Ja.
Aus dem Wohnzimmer heraus.
Aber das ist eine Frage, ich glaube, die hat sich, also korrigiert mich, die hat sich doch bestimmt jeder Mann mal irgendwo irgendwie gestellt. Ob
welche jetzt?
Also die
Turtleneck-Frage.
Hatte die Sorge, ob was bringt, weißt du?
Ja.
Also ich glaube, dass du jetzt eine Leistung zu erbringen hast.
Mhm.
Ich glaube, dass das in der Regel gibt es wahrscheinlich so zwei Arten. Die einen, denen es egal ist und die das, die wahrscheinlich auch ihr Gegenüber nicht respektieren und einfach nur Druck ablassen wollen oder sowas.
Mhm.
Und dann nicht, also, und die andere Variante ist auch die, dass du wahrscheinlich die ganze Zeit, dass du auch da einen Leistungsdruck verspürst.
Ja.
Weil wenn ich jetzt so an meine Kindheit und Jugend zurückdenke, Jugend vor allem, wo ich damit in Kontakt kam, kann ich mich nur daran erinnern, dass da immer das irgendwie mit so einem, hast du endlich schon mit irgendjemandem geschlafen oder ist da jetzt irgendwie und hast du es gebracht, und da war jetzt nie dieses Emotionale von,
ja,
dass man das als eine sensible Erfahrung nimmt, sondern es ist eher wie ein neuer Wettkampf, der stattgefunden hat.
Und auch, es geht immer um quantitative Sachen, oder? Wie oft oder wie lang oder wie, ne?
Ja, schon auch Qualität, natürlich.
Mhm.
Also ich würde einfach das als Wettbewerb.
Ja, aber das ist ja genau das, was du gemeint hast, dass die Qualität, dafür muss man das ja dann anders beschreiben, eigentlich.
Ja. Weil, und es ist ja auch so, ja, und weil ich finde auch, wenn man halt darüber Scherze macht oder wenn man da in Diskussion tritt, dann geht es ja immer irgendwie darum, klar, auch heutzutage gibt es dann den, wenn man auch abwertende Formulierungen nicht männlichen Personen gegenüber, aber in der Regel ist es doch immer nur so, bringt er es im Bett. Es ist ja nie die Frage, bringt sie es im Bett. Habe ich noch nie so mitbekommen.
Boah, das, keine Ahnung.
Also,
das war natürlich auch was die Personen, die zuhören, uns reinschreiben könnten, weil der ganze Druck auf, wie Körper auszuschauen haben und so.
Ja, das ist was anderes. Das ist zum Beispiel genau das Thema. Es gibt 100.000 Millionen andere Sachen, die natürlich dann damit mitspielen, die nicht.
Aber du meinst jetzt die Performance.
Ich meine diese Performance, also wenn wir jetzt den Akt als solches nehmen, sozusagen wer, ohne das jetzt zu bewerten, dass jemand wer oder, das ist auch ganz wichtig, ob jemand mehr Probleme oder weniger Probleme hat. Es geht jetzt nur darum, dieses eine Ding anzusprechen. Wichtig, damit wir das jetzt nochmal, ich finde das schon wichtig zu betonen, weil nicht, dass es jetzt so wirkt wie, naja, die haben es jetzt so schwer, die armen Männer, und das ist nicht das Thema, wirklich nicht. Ja?
Eigentlich geht es ja darum, dass man Ängste anspricht, die man hat, und nicht die direkt bewertet.
Ganz genau.
Ja. Und ich finde schon, ich finde es spannend, dass wir in der Diskussion gerade auf Männerängste gekommen sind, weil ja Ängste und Männer eigentlich nicht zusammenpasst. Männer und Ängste sind ja diametral unterschiedlich, und Männer haben ja keine Ängste, wie wir alle wissen.
Beziehungsweise, ja, ich weiß, was du meinst. Und gleichzeitig ist es ja genau das Gegenteil. Dass allein durch dieses Klischee, was sich da aufgebaut wurde, das ist ja ein einziger Schutzmechanismus, weil man Angst davor hat, schwach zu sein.
Ja.
Genau. Aber diese Ängste müssen ja nicht immer begründet sein. Das würde mich zu einem neuen Punkt bringen, mit dem ich noch gerne über dich reden würde, mit dir reden möchte.
Ja.
Und zwar irrationale Ängste, Tobi. Jetzt haben wir ja gerade darüber geredet, jede Angst ist begründet, es geht nicht darum zu judgen, und ist doch alles richtig. Aber gibt's Ängste, wo du sagst, wo du selber weißt, das ist eine ganz weirde Angst, die ich habe?
Ich weiß nicht, ob das genau das ist, was du gerade ansprichst, aber ich habe schon jedes Mal das Gefühl, wenn ich bei der U-Bahn stehe, am Bahnsteig, und dann fährt die U-Bahn ein, dann habe ich jedes Mal die irrationale Angst, dass ich jetzt gleich springen möchte.
Dass du geschubst wirst oder dass du springen möchtest?
Beides. Das sind lauter Fantasies, die da aufkommen, dass ich geschubst werde, dass aber ich durch irgendeine Zuckung in meinen Muskeln das nicht beeinflussen kann und plötzlich springe oder so.
Okay.
Oder es gibt so einen Zug nach unten, wenn ich an einem Abgrund stehe.
Aha.
Das ist, finde ich, irrational.
Okay, finde ich
aber es ist ein bisschen eingebildet, nicht irrational, weil du würdest ja sterben, wenn du unten aufkommst.
Ich wollte gerade sagen, das finde ich aber noch eine berechtigte Angst, dass man grundsätzlich Angst davor hat, vom Zug überrollt zu werden. Das ist halt, ich glaube, irrational wird es dann, wenn du Angst hast, im Schwimmbad vom Zug überrollt zu werden. Die irrationale Angst, im Schwimmbad vom Zug überrollt zu werden.
Ja, apropos Schwimmbad, ich schwimme ja, wie du weißt.
Ja.
Und da habe ich schon auch manchmal vor der Tiefe Angst. Obwohl das ein Schwimmbecken ist, denke ich da schon manchmal an einen Hai. Fisch.
Im Schwimmbad?
Ja.
Du hast die irrationale Angst, im Schwimmbad von einem Hai gefressen zu werden?
Ja, also ich denke da manchmal dran.
Ach so.
Dass da in dem Tiefen, weil da ist es ja so ein Sportbecken und da ist auch ein Sprungturm.
Ja.
Und der Sprungturm hat unter sich eben für tieferes Wasser.
Ja.
Und im Tiefen wird es dann auch dunkler und so, und dann habe ich schon manchmal die Fantasie, dass da irgendwas ist.
Oh, warte mal, das geht in die Richtung von einer bestimmten Angst. Warte. Und zwar Megalophobie. Das gesagt, also kennst du das zufällig? Und zwar Megalophobie, die Angst vor riesigen Dingen, kann sich auf verschiedenen Arten manifestieren. Zum Beispiel Angst vor großen Höhen, öffentlichen Plätzen oder auch von der Größe oder Komplexität der Welt im Allgemeinen. Zum Beispiel, wenn du ins Meer rausschauen würdest, du bist mitten auf dem Meer und siehst diese Riese, oder du würdest ins Wasser fallen und dir ist bewusst, das Ding ist unfassbar tief.
Ja.
Vielleicht diese Art von Angst
auch? Ja, ja.
Ja.
Der Hai ist vielleicht dann die Manifestation von dem, weil das ist ja eigentlich unvorstellbar, wie tief das Meer ist. Weil letztes Jahr war ich im Meer und bin da geschwommen, halt so mit Brille.
Ja.
Mit Schwimmbrille.
Sehr gut.
Nicht mit Sonnenbrille.
Na, das habe ich mir gedacht.
Also, ich bin so gegrault, und beim Graulen tut man ja immer ins Wasser schauen.
Ja.
Und einmal schaut man auf die Seiten und einmal auf die andere Seite. Und auf der einen Seite war immer so, okay, Strand, und da sieht man so ein paar Füße, und das war beruhigend.
Ja.
Und auf der anderen Seite war es so dunkel.
Oh Gott.
Und man hat so gesehen, wie der Schotter halt so runtergeht.
Oh Gott.
Und immer tiefer wird. Und das war auch diese Angst, ja. Also, ja, Megalophobie. Hobby sicher, ja.
Also in irgendeiner Ausformung davon. Bestimmt.
Ich kenne das auf jeden Fall. Nur zu gut.
Ich finde, es gibt immer so, ich weiß, es gibt so Videos, zum Beispiel bei TikTok, die dann irgendwie so Beispiele davon bringen, wenn du so einen Kutter hast, der bei einem Sturm auf See gefangen ist.
Siehst du das auch manchmal, weil mir wird das immer vorgeschlagen, und meine For You-Page ist voll von so Schiffen, die in Seenot geraten sind. Und
da hatte ich auch eine Phase, ja.
Ja, das sagt doch auch was über deinen geistigen Zustand aus, oder? Wenn du immer so kleine Fischkutter mit 20 Meter hohe Wellen siehst.
Das erinnert mich direkt an Good Will Hunting, den Film mit Matt Damon und Robin Williams und Ben Affleck, wo er dann beim Therapeuten Robin Williams ist und ihn dann versucht fertig zu machen, psychisch, indem er sozusagen anhand eines Bildes, eines kleinen Bildes, wo ein...
Wo
ein,
jemand mit dem Boot rausfährt.
Ja, wo jemand ein Boot rausfährt und auf der Sturm gefangen ist,
ja,
ihn seine Psyche dann fertig zu machen. Ne?
Ja.
Und da gibt es halt zwei Varianten. Auf der einen Seite ist da bestimmt irgendwas dran,
ja,
aber auf der anderen Seite ist es am Ende des Tages auch erstmal nur oberflächlich eine Facette deiner Psyche. Also das heißt,
ja, ja,
das darf man auch nicht dann zu sehr bewerten. Ne?
Und sowas Allgemeines wie Wellen,
ja,
ist ja, ja, das, also je allgemeiner die Metapher, desto schneller kann man sie damit identifizieren.
Bevor ich weitergehe mit irrationalen Ängsten, Tobi, hast du, wie stehst du denn zu diesem Kick, den Ängste geben können? Adrenalinkick, wie zum Beispiel bei Horrorfilmen?
Dazu stehe ich nicht sehr positiv. Ich mag keine Horrorfilme.
Egal welche Art?
Ja, ich finde das, also es funktioniert total, es schreckt mich und es zieht mich ein und ich fürchte mich auch komplett. Aber ich denke mir dann so, ah, mich nervt es, dass du mich gerade schrecken kannst. Das ist ja...
Dass du Macht über mich hast.
Ja.
Und die möchte ich dir nicht geben.
Expelliarmus.
Ridiculus.
Ja. Ja, das nervt mich sehr.
Okay, und was findest du am schlimmsten? Findest du so Splatterfilme am schlimmsten?
Die was sind Splatterfilme?
Splatterfilme sind diese Filme, die bewusst so mit, also die mit Brutalität arbeiten.
Würdest du sagen, dass The Substance so ein Film ist?
Was war das für ein Film nochmal mit? Das war das mit diesen.
Das war mit der Demi Moore, wo sie so eine Substance nimmt, wo sie eine junge Version von ihr plötzlich aus ihrem Rücken geboren wird.
Ja, ich glaube, das ist kein Splatter in dem Sinne, weil das ein anderes Genre ist.
Ja, ist kein Horrorfilm.
Es ist kein Splatter-Horrorfilm. Es hat vielleicht solche Elemente, wenn es sehr blutig wird. Also, aber das hat auch was einfach damit zu tun, einfach mit der Art und Weise, wie da sehr brutal die Brutalität ist im Vordergrund. Andererseits gibt es auch so Psychofilme, wo es mehr darum geht, an deine Nerven zu nagen.
So wie bei Split.
Split?
Das haben wir uns ja damals gemeinsam angeschaut, wo es um diese Aufteilung von den Persönlichkeiten geht, um so einen schizophrenen Typen.
Ja, das wird nie, das aber auch, ja. Was ich aber eher meine, ist so, wo es immer um den Moment des davor dieses Suspense extrem ist. Das heißt zum Beispiel bei so diesen typischen asiatischen Horrorfilmen, wo immer irgendwelche verrückten Kinder irgendwo rumgespenstern und du und da zum Beispiel The Ring, wenn auf einmal das Kind da aus dem komischen, wie heißt das Ding, aus dem Brunnen raussteigt und dann aus dem Fernseher kommt.
Mhm.
Das solche Filme. Ich finde so Psycho-Sachen finde ich schlimm, die so mit deiner Fantasie spielen.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch schlimmer als dieses Gesplatter-Dingens.
Ja,
das nervt mich eher.
Ja, weil ich finde, Gesplatter finde ich teilweise, wenn es dann so unrealistisch ist, da finde ich, habe ich keine Angst davor. Das ist ja der Quatsch. Aber wenn es dann irgendwie so eine Mischung hat und meine Fantasie so anregt,
ja,
dass ich mir dann selber den Streich spiele,
ja,
und ja, dann wird es problematisch.
Ich kann mich nur erinnern, das ist jetzt kein wirkliches Horrorfilm-Dingens, aber wir haben ja in Österreich ORF 1 und 2, gell? Und wir haben daheim ORF 1, 2 und ATV gehabt. Also sehr begrenztes Fernsehprogramm. Und da hat es eine Sendung gegeben, die heißt Schauplatzgericht.
Schauplatzgericht,
okay. Ja, genau. Und da werden so Streitigkeiten behandelt, wo zum Beispiel ein Ast von einem Nachbarn vom Baum über die Grundgrenze drüber hängt und dann entsteht da ein riesen Gerichtsstreit, weil der sagt, hey, das darf nicht sein und so. Und der möchte aber den Ast nicht abschneiden oder solche Banalitäten, aber teilweise auch größere Sachen.
Ja.
Auf jeden Fall war das für mich als Kind, weil man das manchmal so, weißt du, die Sendung war vorbei, die wir uns anschauen und dann fängt Schauplatzgericht an und dann bleibt man nur kurz sitzen und wird in diesen Konflikt reingezogen.
Ja.
Und da habe ich dann immer schlimme Fantasien gehabt, wenn ich dann zum Beispiel nur aufs Klo gegangen bin am Abend.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, dass jetzt dieser Nachbar oder irgendwie jemand aus Schauplatzgericht mir am Klo zuschaut.
Nein! Weißt,
also das hat dann quasi den Sprung in meine Realität geschafft.
Ja, ja. Das finde ich total faszinierend.
Was aber halt keine wirklichen, es war nicht intended, dass das gruselig ist. Es war einfach ein ganz normaler Gerichtsstreit. Aber diese ganze Aggression und Negativität der österreichischen Kleinbürgerlichkeit,
die hat dir Angst gemacht.
Die hauntet mich.
Oh, aber ich finde das total nachvollziehbar.
Weil es ist so real irgendwie.
Ja. Finde ich total faszinierend. Das ist, boah, wenn ich jetzt so an meine Kindheit zurückdenke, da fallen mir nur zwei Dinge ein, die mich immer gehauntet haben, aber die hatten halt dann eben nicht damit zu tun, sondern es waren auch Sachen, die ich gesehen habe. Einerseits, kennst du X-Faktor, das Unfassbare mit Jonathan Frakes?
Ja, es hat nur, sagt mir was, aber ich habe es, glaube ich, nie gesehen.
Das ist so eine Serie, die kennen bestimmt einige von euch. Meine Schwester und ich haben die geliebt. Zum Beispiel meine Schwester, ganz kurze Side-Fact, die liebt zum Beispiel Horrorfilme. Mhm. Und so, dass ich es schon fast besorgniserregend finde. Grüße gehen raus. Also wirklich, ich weiß auch nicht, es ist nicht mal so, es gibt Leute, die lieben diesen Kick, ja, wenn sie dann erschrocken werden. Ich glaube nicht, dass sie sich fürchtet. Ich glaube, es ist einfach eine Fallstudie für sie. Ich glaube, es ist einfach so, ah ja, so geht das auch. Interessant. Es wirkt für mich, sie wirkt.
Also so, als wäre der Regisseur des Horrorfilms, mhm, ein Freund oder ein Kollege von ihr. Ja. Und sie.
Und das ist wie so ein Erfahrungsbericht.
Ja, genau. Ah, so hast du die zerstört.
Ja, genau so wirkt. So wie Gossip, so ein bisschen. Okay. Ach, spannend. So.
Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Ja, so wirkt das. Also deswegen, Grüße gehen raus an meine Schwester. Deswegen, ja, mehr sage ich dazu nicht. Ich liebe dich. Und
auf einmal steht so mit seinem Messer hinter dir.
Die braucht sie nicht. Das ist ja das Ding. Die braucht das nicht. Überhaupt nicht. Sie ist ein wundervoller Mensch. Aber ich habe trotzdem manchmal Angst. Und warte mal, was hast du gerade? Genau, und X-Faktor. Ja. Und bei X-Faktor geht es darum, du hast verschiedene Geschichten, die dann erzählt werden, Kurzgeschichten. Und manche, und dann wird am Ende aufgelöst, welche davon wahr sind, wirklich passiert sind und welche nicht. Mhm. Und da gab es zum Beispiel eine Geschichte und ich weiß eben nicht mehr, ob sie wahr war oder nicht wahr war.
Oh Gott.
Und da ging es um eine Frau, die wurde irgendwie, die war immer so mit ihrer Schönheit beschäftigt, die war so schön. Mhm. Und dann war es so, dass sie irgendwie verflucht wurde, weil sie halt so eine blöde Bitch war zu allen Leuten, dass ihr Spiegelbild immer hässlich war und so verformt war. Und sie hat halt,
ist das so dokumentarisch, X-Factor?
Nein, es wirkt schon einfach wie so fiktiv, so mit Schauspielerinnen und sowas. Aber
es geht schon um die Frage, ob das wirklich wahr ist oder nicht.
Am Ende das wird aber dann nicht so wie eine Doku aufgearbeitet. Das ist einfach ein Kurzfilm wie der andere, alle gleich aufgearbeitet, verschiedene Geschichten, nicht zusammenhängend und du kannst dann raten, was stimmt oder nicht stimmt.
Mhm. Und die war hässlich im Spiegelbild.
Genau, aber es wurde aber nicht gezeigt. Es wurde immer nur darüber geredet. Und dann hat man die Frau gesehen und die wirkte halt so blast und die war halt fertig nervlich. So war sie, wirkte sie etwas heruntergekommen, sagen wir es mal so. Mhm. Aber dann ganz am Ende wurde halt ihr Spiegelbild gezeigt. Und da hat man dann ihr Gesicht gesehen, wie sie sich sieht. Und das Ding ist, damals habe ich das einmal kurz gesehen und ich konnte nächtelang nicht richtig schlafen. Es hat mich gehauntet. Ich konnte nicht mehr in den Spiegel gucken. Es hat mich wahnsinnig gemacht.
Oh Gott.
Jetzt, vor nicht allzu langer Zeit, habe ich es mal wieder gesehen und dachte mir, what the fuck ist dieses Stofftier? Was ist das, Mann? Und ich habe so lange, ich konnte es auch als Erwachsener, lange Zeit habe ich gesagt, ich will die Folge nicht sehen. Ich möchte nicht an diese kindlichen Traumata zurückerinnert werden. Bis ich dann irgendwann gedacht habe,
du musst deine Ängste konfrontieren.
Ich muss mich dem stellen, verdammt nochmal. Coach, gib mir den Ball, ich will aufs Feld.
Coach Carter, hast du dir das auch gut überlegt?
Und das war das eine. Und das andere war, bei Kevin allein zu Hause,
ja,
da gab es ja auch seine Angst, dass er unten im Keller, die Angst vorm Keller, wer kennt die nicht?
Ja, ja.
Die hatte ich auch. Und da war dieser komische, was war das? War das eine Heizung, so ein Kamin-Ding oder sowas?
Mhm.
Und ich hatte auch Angst vor dem Teil.
Vor diesem Kamin?
Ja, ich hatte Angst, weil der so auf einmal so animalisch wurde und so zugepackt hat. Er hat dann so diese Tür oder was es da war, dieses Auf-Zu-Mechanismus-Ding, was da war.
Ja.
Das hat dann wie so ein Tier.
Wie ein Mund.
Ja, genau.
Oh Gott.
Das hat mir echt das Fürchten gelernt. Ne?
Kennst du noch Charmed?
Die Hexen?
Ja.
Ja, Mann, das war eine der Lieblingsserien meiner Schwester.
Das glaube ich. Weil wie du von deiner Schwester erzählt hast, habe ich mir gedacht, es gibt da eine Serie, die ich mit meiner Schwester am Nachmittag geschaut habe, manchmal, weil wir allein nicht daheim waren. Und das war Charmed. Digga, das hat mich so fertig gemacht. Ich habe so geschwitzt, wann ich das geschaut habe.
Oh Gott.
Weil dieser Dachboden,
ja,
wo die das immer gemacht haben, was nicht was gemacht haben, irgendwas.
So Hexensachen halt.
Ja. Und diese Fensterscheiben, die so bunt sind,
ja,
das war so. Und die Kotz am Anfang, bei dem Intro, wo die dann so über die Straßen geht. Wow, 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 wow. Weißt du, das ist so ein crazy Intro gewesen. Oh, das hat mich richtig gestresst, aber wir waren auch so gebannt davon.
Ja, das ist auch das Problem, dass dann ganz oft diese spannenden Stories oft damit noch gespickt wurden. Ganz oft habe ich mir gedacht, ich finde die Geschichten immer so interessant und habe dann eine Zeit gehabt, wo ich dann dachte, ach, ich kann den Film jetzt nicht gucken, aber ich gucke mir den Wikipedia-Eintrag an, weil ich die Geschichte wissen will, wie es ausgeht. So.
Die Soft-Variante.
Ja, das war die Soft-Variante. Mittlerweile geht's, aber weil ich es mehr auseinanderhalten kann, aber wenn ich zum Beispiel Bücher, hast du zum Beispiel so Bücher gehabt, wo du Geschichten gelesen hast? Es gab so.
Ich habe viel zu wenig Bücher gelesen.
Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, wie der Autor heißt, aber es gibt so eine Buchreihe, die fing an mit Leichenblässe oder sowas.
Mhm.
Und da ging es um so einen Forensiker, der dann die Fälle gelöst hat.
Okay.
Ganz grob. Und in der Zeit, als ich das gelesen habe, bin ich immer in so einem, wo meine Eltern damals gelebt haben, irgendwo in Brandenburg, im Kaff, um so einen kleinen See rumgejoggt, der sehr, sehr ruhig war, wirklich super ruhig, da warst du wirklich immer alleine.
Zu
so
ruhig.
Wald um so einen kleinen See rum.
Mhm.
Und da gab es halt am Anfang so einen Fall, wo halt ein Opfer gefunden wurde in so einem Wald, aber nicht in meinem Wald,
okay.
Im Buch nur.
Okay. So. Fiktiver Wald, hat nichts mit deinem Wald zu tun.
Fiktiver Wald auf einem anderen Kontinent, in einem komplett mit mir nichts verbundenen System. Ja. Und ich sage dir, immer wenn die Blätter geraschelt haben um mich herum, bin ich dann noch so 30 bis 40 Kilometer schneller gejoggt. Das hat mich auch immer gehauntet. Also bei den Sachen, die ich gelesen habe. Also ich sage so, alles, was meine Fantasie zu sehr angeregt hat, das ist das, was mir immer so Paranoia gebracht hat.
Ja.
Sachen, die einfach, die ich so gesehen habe, das war gar nicht so schlimm dann.
Ich finde es spannend, wie man gerade von sehr realen und persönlichen Ängsten zu diesen fiktiven Ängsten kommen soll.
Ja, wir wollen auch das hier ein bisschen nicht zu existenziell machen. Ne? Deswegen habe ich auch noch eine kleine Abkerbung, die möchte ich mit dir auch noch bereden.
Ja.
Und zwar gebe ich dir jetzt mal von der Seite studentpartout.de die 20 skurrilsten Angstgefühle.
Okay.
Die will ich dir jetzt nochmal mitgeben, Tobi. Du sagst mir von 1 bis 10, wie viel Angst hast du vor dieser Angst?
Okay.
Ich werde sie jetzt falsch vorlesen, weil ich es nicht richtig aussprechen kann. Nummer 1, Aelurophobie.
Aelurophobie, das hat was mit Luft und Höhe zu tun, oder?
Fast. Bei dieser Phobie handelt es sich um die Angst vor kleinen, süßen Kätzchen.
Na, da habe ich null Angst.
Okay. Ich auch nicht.
Ja, das haben wir schon da.
Alliumphobie. Diese Angst dürfte auch... Nee, sag mir erstmal, was du glaubst, was es ist.
Alliumphobie ist die Angst vor so Aluminiumhüten. Mhm. Und dass die ganze Spannung wegnehmen. Und die Chemtrails.
Nee, es ist die Angst... eine Phobie gegen Knoblauch.
Na, da habe ich auch keine Phobie. Wobei, es gibt so grindige Pizzerien,
ja,
wo es so kleine Ölkännchen gibt, die so einen blechernen Deckel haben, ja, wo so ein kleiner Ausschnitt ist, wo der Löffel drin steckt. Hast du ungefähr ein Bild davon? So gläserne Behälter.
Ich ahne, was du meinst.
Und oben ist schon so eine Fettstaubschicht drauf.
Ja, ich weiß.
Dann machst du auf und dann sind so eben Knoblauch gehachelt.
Mhm.
Also oder manchmal auch gepresst, aber diese Knoblauchöle, nehmt es nicht. Wenn da schon eine Staubschicht drauf ist und so,
ja.
Finger weg davon.
Lass ich genauso stehen. Die nächste Angst ist Nomatophobie.
Nomatophobie ist, wenn man zu normal ist.
Die bedeutet, sich vor Namen zu fürchten.
Mhm.
Fällt dir ein Name ein? Wenn der Name genannt wird, fürchtest du dich?
Adolf Hitler.
Damn. Hey, das ist ein Name, der löst Angst in dir aus.
Ja.
Okay, lass ich das auch so stehen. nächste Angst, Anatidaephobie.
Anatologie. Keine Ahnung, was das heißen soll.
Beschreib die Angst, von Enten beobachtet zu werden.
Okay, bitte, was sind das für Ängste, bitte?
Du, es gibt Leute, die glauben daran, dass Tauben zum Beispiel auch von der...
Das ist was anderes.
Ja, eben. Aber vielleicht sind Enten unter anderem auch Geflügel, was in der hier Umwelt rumrennt.
Das sind andere Agents, die haben eine andere Ausbildung, meinst du?
Eben.
Die sind im KGB damals mit Putin gemeinsam, haben 2 Enten absolviert.
Ja. So, also wie viel Angst hast du vor Enten beobachtet zu werden?
Unglaubliche Angst. 7.
Coolrophobie.
Dass man glaubt, man ist zu cool.
Nee, ist Clownphobie. Du hast Angst vor Clowns.
Okay. Ja, Clowns finde ich tatsächlich gruselig.
Siehst du, ich finde zum Teil Clowns auch gruselig.
Ja, aber das kann man, finde ich, auch begründen, weil die sind fixiert auf eine Emotion und das ist Lachen. Und das ist gruselig. Wenn du dein ganzes Emotionsspektrum, ja, so runtergekocht hast, dass, ja, du nur mehr lachen kannst. Oh, das ist doch sick.
Damn, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich finde einfach nur das Make-up manchmal gruselig, aber dass du das Existenzielle von Clowns gleich so, okay,
krass. Ja.
Damn. Kakophonophobie.
Kakophonophobie ist es, wenn Töne sich reiben.
Die Angst vor schlechter Musik.
Mhm.
Hey, gar nicht so schlecht, Tobi.
Ja.
Ich hätte gedacht, du hättest irgendwie Angst vor Stuhlgang gesagt oder sowas.
Na, bitte. Mhm.
Sorry.
Kakophonophobie, Angst vor schlechter Musik. Ich finde, schlechte Musik ist was anderes als so sich reibende Töne. So. Das ist wieder was anderes.
Okay, aber du hast keine Angst vor schlechter Musik?
Na. Null.
Okay, Dextrophobie.
Zu viel Zucker.
meint eine Phobie gegen Dinge auf der rechten Körperhälfte zu haben. Auf der linken ist das aber kein Problem.
Was Dinge auf der rechten Körperhälfte zu haben, ja, was hast du zu haben?
Wahrscheinlich ein Vogel auf der rechten Schulter sitzt, findest du schlimm, aber wenn es auf der linken sitzt, ist es nicht so schlimm.
Aha. Ich merke schon, dass meine beiden Körperhälften unterschiedlich sind. Rechts ist ein bisschen steifer als.
Ja, ich finde auch dein linker Arm ist länger als der rechte.
Hey.
Es war Spaß.
Na, da habe ich da keine Angst davor.
Mhm. Aber hast du eine Lieblingsseite?
Ich habe jetzt angefangen. Oh Gott, das ist so nerdig, aber ich freue mich, dass ich ziehe das jetzt schon seit 2 Wochen circa durch. Mhm. Ich tue mir jetzt mit der linken Hand meine Zähne putzen.
Wirklich?
Ja. Ich habe seither Zahnprobleme, weil ich es nicht so gut putze. Okay. Nein, es geht noch. Aber eben, ich habe das jetzt angefangen, einfach um die andere Seite auch ein bisschen zu trainieren.
Das ist richtig gut.
Ja.
Ich habe früher, also bei mir war das ja auch so merkwürdig mit links, rechts, mhm. weil du kannst dich noch an Fechten erinnern.
Ja.
Da wurde ich ja umerzogen. Ich bin ja eigentlich, ich schreibe ja eigentlich mit rechts, aber.
Fechten tust mit links.
Fechten tue ich mit links.
Er ficht mit links.
Also wurde ich dann, beziehungsweise habe ich mit primär Fechten mit links gelernt, kann aber auch mit rechts fechten. Mhm. Gleichzeitig springe ich mit dem rechten Bein ab, schieße aber beim Fußball mit dem linken Bein.
Du bist ein Mysterium. Und mit was für einer Hand tust du Zähne putzen? Gar nicht. mit meinen Füßen.
Ich bin schon eher dann rechtslastig unterwegs, aber ich habe auch vor kurzem angefangen, zum Beispiel Tischtennis auch ab und zu mit links zu spielen.
Wow.
Aber jetzt nicht so elegant wie mit rechts, muss ich dazu auch mal sagen. Ne?
Ja, ja.
Nächste Phobie, mein Lieber.
Ist das schon die letzte?
Nee, das sind noch ein paar. aber wir halten uns ran. Arachibutyrophobie.
Arachibuti, dass man irgendwas im Rachen hat, dass was im Rachen hänger bleibt.
Ey, das ist super. Schon einmal Angst gehabt, dass Erdnussbutter an deinem Gaumen kleben bleibt?
Ja, aber das passiert auch regelmäßig, wenn man, finde ich, Erdnussbutter isst, dann bleibt es auch bicken und es ist dann auch sehr, wie soll man sagen, es sehr tight grip. the tongue on the Maus.
Ja. Nächste Angst. Kumpoonophobie. Kumpoonophobie.
Angst vor Kühen.
Angst vor Knöpfen.
Dass man es nicht zubringt.
Einfach nur die Angst vor Knöpfen steht hier.
Ja, kann ich eigentlich nachvollziehen.
okay.
Ja.
Skriptophobie.
Skriptophobie, dass einem der Text nicht einfällt.
Denk mal.
Denk mal mehr um die Ecke.
Wer checkt, der checkt.
Aha.
Denk mal vielleicht weniger kopflastig, denk mal mehr, was. Also Skriptophobie.
Skripto. Skripto. Dass man nicht schreiben kann.
Bedeutet Angst davor zu haben, vor anderen Menschen zu schreiben.
Das habe ich.
Ja?
Ja. Ich habe nämlich letztens, wir haben so ein Theaterstück geschrieben in so einer Gruppe. Mhm. Und da haben wir halt über Figuren geredet und reflektiert, okay, was hat diese Figur, was ist der Problem, wie schaut die aus, was sind Eigenschaften davon. Und da haben wir auf so ein Flipchart, also auf ein Papierblatt, ein großes, draufgeschrieben. Und alle haben das gesehen und ich war manchmal am Stocken darüber, wie man das jetzt schreibt.
Ah, Rechtschreibung meinst du jetzt?
Ja.
Ah, und dass du halt... Dass
sie deine... mir jetzt verschreib oder dass sie sagen, du schreibst wie ein Volksschüler oder so irgendwas.
Damn. Aber es gibt auch Volksschüler, die machen gar keine Rechtschreibfehler. Das ist
ja hey, falsch. Ja, der bin nicht ich.
Na gut. Novinophobie.
Novinophobie, das was Neues ist. Dass man irgendein neue Schuhe dreckig macht.
Ist die Angst, dass der Wein ausgeht?
Eine fast schon biblische Angst.
Ja, weil ich glaube, die Angst, dass uns der Wein ausgeht, die...
Haben wir nicht.
Die haben wir wahrscheinlich nicht. Stay tuned for more, guys. Novakaphobie.
Novakaphobie.
Oder Noverkaphobie.
Noverka, das am Keut ist.
Schwiegermutterphobie.
Das finde ich sexistisch.
Meinst du, es gibt sexistische Phobien?
Ja, sicher. Aber Homophobie.
Naja, Homophobie ist ja eigentlich ein Quatschbegriff, wenn wir ehrlich sind. Das ist ja einfach, also die Angst vor der Sexualität eines anderen Menschen ist ja eigentlich Quatsch. Das ist ja... Also das ist ja kein, der Begriff ist ja schon fehlläufig, der kommt ja aus der Zeit, wo...
Rico, du musst mir jetzt nicht erklären, was Homophobie bedeutet.
Ich sage ja nur...
Okay.
aber ich glaube, hier geht es ja wirklich darum, dass Leute Angst vor der Schwiegermutter haben. Und ich glaube, dass das gar nicht so sexistisch ist. Denn beispielsweise, wenn du so ein Muttersöhnchen hast und die Mutter ist so eine, ja, für meinen Jungen ist nichts gut genug und setzt die Frau oder Partnerin, Partner, wie auch immer, so unter Druck. Beispielsweise. Gibt's ja auch. dass da vielleicht auch Ängste aufkommen können, dass man dem nicht gerecht wird.
Okay, okay.
Ich sage, es muss nicht per se sexistisch sein. Ne?
Mhm.
Glaube ich in dem Fall nicht.
Aber es ist was, wo man wirklich was dagegen machen kann. Wohingegen man gegenüber der Angst vor der Erdnussbutter am Gaumen, da kann man nichts machen. Du kannst die Erdnussbutter nicht ändern und du kannst deinen Gaumen nicht ändern. Aber du kannst deine Einstellung zu Frauen ändern. Oder du kannst deine Einstellung zu Schwiegermüttern ändern. Oder du kannst die emotional ein bisschen unabhängig machen.
Okay, okay. Dann gehen wir mal gleich passend weiter. Urophobie.
Das, was in deinem Genitalbereich nicht stimmt, dass du die anpisst.
Angst vor Urin.
An sich. Da habe ich keine Angst davor. Ich finde es grauslich, wenn ich es rieche. Also es gibt da ein paar Stellen in Wien, wenn man da herumfährt, dann, also mit dem Radl,
ja,
dann riecht es nach Urin.
Ja, ich finde, das gehört zum Großstadtleben dazu. Luposlipaphobie.
Vor Wölfen.
Ja.
Angst vor Wölfen.
Angst vor Timberwölfen, um einen Küchentisch gejagt zu werden, während der Boden frisch gewachst ist und man Socken trägt.
Gebitte, was ist das für ein Wort?
It's the real thing. Respect that.
Ich habe davor keine Angst.
Ja, gut. Wir sind auf der Zielgerade, Tobi. Hippopotamomonstrosesquipedaliophobie.
Dass man... Ich glaube, das ist die Angst, dass man, wenn ein ganzer Heuhaufen da ist und du springst rein, kennst du das überhaupt? Wenn, zum Beispiel im Sommer wird ja am Land immer Gras, Wiese geschnitten,
ja, ja,
und dann Heu gemacht.
Ich weiß.
Und wenn das Heu eingeführt wird in den Stadel oder in den Tenn,
ja,
dann haben wir das zumindest oft gemacht, Heu hüpfen, dass man hupft im Heu.
Ja.
Und da habe ich manchmal die Angst gehabt, wenn ich so oben gestanden bin und kurz davor war reinzuspringen und es hat so fluffig ausgeschaut, dass ich so tief reinsinke, dass ich nicht mehr rauskomme.
Ah, treibsandmäßig.
Ja.
Ist die Angst, das verloren zu gehen, Tobias.
Oh.
Ja, ich sag's
nur. Ist verwandt.
Ist verwandt. Du hast Angst zu verschwinden, Tobias.
Mhm. Angst zu verschwinden im Heu.
Ja. Aber soll ich dir sagen, was es ist?
Achso, ich habe mir doch das Wort ist, was es ist.
Nee, es ist die Angst vor langen Wörtern.
Ah. Ja, die habe ich definitiv. Vor allem, wenn man es schreiben muss.
Vor langen Wörtern und langen Texten. Ja. Genophobie.
Ist das nur eins?
Neues Wort, ja. Ich habe die letzten 1, 2, 3, 4, 5.
Okay, Top 5.
Dann sind wir durch.
Genophobie.
Ja.
Genom, keine Ahnung.
Angst vor Knien.
Angst vor Knien.
Ja, das heißt, das Kind, was sozusagen Genophobie hätte, könnte sich nicht hinter der Kniekehle von dem Vater verstecken. Oder
das stimmt.
Das wäre natürlich ein Dilemma fürs Kind.
Ja.
Schrecklich.
Soll ich? Soll ich nicht?
Friggerphobie.
Frigger. Frigger Warning. Friggerphobie. Die Angst, im Kühlschrank eingeschlossen zu werden.
Die Angst vor Freitagen. Und das finde ich irgendwie befremdlich.
Aber die ist weit verbreitet. Freitag, der 13.
Okay.
Hier sprichst du etwas an, das uns alle betrifft.
Euphophobie.
Dass man sich freut. Angst vor zu viel Freude.
Pass auf, man sagt auch die Tobias-Resch-Phobie. Und zwar, dabei handelt es sich um die Angst vor guten Nachrichten.
Alter, du bist so fies. Aber ja, ich würde sagen, ja, ich habe diese Angst. Euphophobie.
Euphophobie, ja.
Ja.
Gut.
Aber findest du, dass ich Angst vor guten Nachrichten habe?
Nein, ich ärgere dich nur.
Na, weil ich finde schon, dass ich habe schon Angst, beziehungsweise ich bin skeptisch gegenüber zu viel Freude.
Ja, ich glaube, es hat schon viel mit dir zu tun. Es ist so diese, ich sage mal, du gönnst dir schon wenig Positivismus. Beziehungsweise bei dir habe ich das Gefühl, und ich muss mich entschuldigen, dass ich jetzt im Du bin, dass du denkst, alles Gute hat einen Haken.
Alles hat einen Haken. So auch alles Gute.
Ja, gehen wir mal weiter. Die letzten zwei. Glukodermaphobie.
Dass man zu viel Zucker isst.
Angst vor der Haut, die sich auf der Milch bildet.
Mhm. Ja, verständlich.
Die fand ich auch eklig als Kind immer, wenn sich Haut gebildet hat auf der.
Man soll generell weniger Milch und tierische Produkte essen.
Letzte Angst. Vakinophobie.
Vaki.
Kann auch Vaccinophobie sein.
Vaccinophobie. Dass man zu viel Haargel benutzt und dann die Haare zu sehr verbicken und bei dem Versuch, sie zu waschen, fallen einem alle aus.
Die Angst vor Impfungen.
Stimmt. True. Ja, die ist sehr verbreitet, da muss ich aber sagen, die habe ich nicht. Ich habe auch keine Angst vor Nadeln. Ich habe da letztens wurde mir Blut abgenommen, eine reine Routineuntersuchung.
Mhm.
Und ich finde diesen Moment vor dem Reinstechen fast schon aufregend, dass das jetzt passiert.
That's what she said.
Rico.
Tut mir leid, ich bin heute zivil hier.
Ich werde das rausschneiden.
Boah. Ich finde, das Lustige ist, ich bin zum Beispiel jemand, ich muss weggucken, wenn ich eine Nadel kriege, sozusagen, und muss mich irgendwo kneifen.
Was?
Ja.
Echt?
Und dann ist es okay.
Und dann kneifst du, zwickst die quasi am Ohr,
ich
oder was?
Mich, damit mein Gehirn einen anderen Schmerz spürt, während es dieses Einstechen spürt. Mhm. Und mein Zwicken ist meistens doller als das, was da passiert, und dann bin ich abgelenkt.
Mhm. Toll, kleiner Wahnsinn. Trick. Wie du mit Ängsten umgehst.
Einfach mit Schmerz.
Mit mehr Schmerz.
Ich konnte einfach mit mehr Schmerz. Eine Sache noch, das muss man den Leuten hier sagen, weil es hier auch steht und es stimmt auch. Die Menschen, die betroffen sein sollten von diesen Ängsten, wir wollen uns nicht über euch lustig machen, weil darum geht es wirklich nicht. Und es sind auf jeden Fall Dinge, die das Leben einschränken können, wenn man wirklich diese Ängste hat.
Ja.
Und dementsprechend freuen wir uns einfach, wie hier auch steht, darüber, wenn das nicht auf uns zutrifft oder wenn es...
Und hin und wieder trifft es hier drauf zu.
Eben, genau. Und deswegen... Ne, mit einer Angst ist nicht zu spaßen, aber Spaß kann helfen, Ängste zu überwinden, Freunde.
Und damit sind wir am Ende dieser grandiosen Folge angelangt. Ich danke dir, lieber Enrico, für die Vorbereitung.
Ich danke dir, Tobi, fürs Mitmachen und dich den Ängsten stellen, mit denen wir uns heute beschäftigt haben.
Danke sehr.
Zum Abschluss, Tobi, was würdest du den Leuten heute als Aufgabe mitgeben oder was würdest du ihnen raten, wie sie mit Ängsten umgehen könnten?
Sie weglachen. Ich kenne da so eine Therapeutin auf Social Media, die Lachfrau, die macht so. Und wenn ihr das nächste Mal mit einer Angst konfrontiert seid, versucht's doch mit einem schüttelnden Lachen eure Ängste wegzulachen. Und wenn's ein Clown ist, dann schaut's, wer am längeren Ast sitzt und wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am besten.
Und mit diesen Worten danke ich vielmals, Tobi. Es war wunderschön mit euch, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Bussi.
Baba.